Gottesdienst am 10.02.2019. Dies mit unserem Pfarrer Uli Schieneis.
Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Einige habe ich ja schon begrüßt, aber manche noch nicht so unmittelbar. Und herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Gottesdienst. Ein ganz herzlichen Willkommensgruß geht auch Ihnen, Frau Kollegin Kohl, am Klavier. Vielen, vielen Dank. Sie gehören schon mittlerweile zu unserer Gemeinde. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, Gottes des Sohnes und Gottes des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Hans und Marianne wollen zu Bett gehen. Marianne betrachtet sich im Spiegel. Hans, ich sehe eine alte Frau. Mein Gesicht ist voller Falten. Ich habe Augenringe, dicke Beine und schlapprige Arme. Sie wendet sich an Hans. Sag mir doch etwas Positives, damit ich mich besser fühle. Hans sieht seine Frau genau an. Nach einer Weile sagt er, nun, zumindest ist mit deinen Augen noch alles in Ordnung. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass nur durch dich auch in unserem Leben Ordnung bereits einziehen durfte. Wir brauchen deine Hilfe, deine Vergebung täglich, damit wir weiter lernen dürfen, auf dich zu sehen und führen und leiten zu lassen. Du machst uns Mut und wir vertrauen deiner Kraft, denn du sagst, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.
Wir singen das erste Lied auf und mach die Herzen weit. 454.
von mir einen schönen guten Morgen. Hab schon überlegt, ob der humorvolle Einstieg etwas mit meinem Zustand im Moment zu tun hat. Ich bin heute zum ersten Mal wieder auf den Beinen. Mich hat die Grippe also richtig zerlegt. Augenringe, weiß ich nicht, ob Sie die sehen. Ich höre nicht so gut. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn man sich nur von innen hört. Wenn Sie auch Grippe hatten und jetzt mich auch nicht gut hören, dann gibt es noch die Möglichkeit, hier ein bisschen nachzulegen. Wir können also nochmal steuern, dass Sie mich, die Predigt und andere Dinge gut hören. Aber ich möchte jetzt nicht beginnen mit der Predigt, sondern mit ein paar Psalmversen. Flut, ruft der Flut, im Tosen der Wasserstürze. Deine Wellen und Wogen gehen über mich hin. Psalm 42. Die mit Schiffen zur See gefahren, auf großen Wassern, die des Herrn Werke sahen und seine Wunder auf dem Meer, wenn er sprach und dem Sturm rief, wenn er die Wellen hob, dass sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, dass ihre Seele vor Angst verzagte, weil sie taumelten und wankten wie trunken und wussten keinen Rat mehr. Die zum Herrn schrien in ihrer Not, dass er stillte die Wetter und die Wellen sich legten, die sollen sagen, in Gottes Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind es auch, denn sein ist das Meer, er hat's gemacht. Mit diesen Versen aus unserer Schrift, aus der Bibel, aus den Psalmen, möchte ich Sie heute begrüßen zu Luf und zu Lee. Kirchenschiff hier, Kirchenschiff da, Backbord und Steuerbord, wobei ich die beiden immer verwechsel. Weiß das jemand? Ich glaube, das mit dem R drinnen ist rechts, also Steuerbord, es wäre dann rechts. Luf und Lee, das hängt davon ab, wohin der Wind uns trägt, woher der Wind kommt. Ich möchte Sie auf jeden Fall begrüßen als Menschen in einem Schiff, hier in einem Gemeindeschiff. Und heute, ihr Lieben, heute geht es aufs wilde Wasser hinaus, ins stürmische, bewegte Spiel der Wellen. Da braucht man manchmal Mut. Und vielleicht kennen Sie das von der Seefahrt oder von Piratenfilmen, wie auch immer. Da wird sich auch einmal Mut zugesungen, nicht angesungen, sondern zugesungen mit einem schönen Shanty. Und so ein schönes Lied werden wir jetzt gleich anstimmen.
Die Lesung finden wir heute im Markus-Evangelium, Kapitel 4, überschrieben: Jesus, Herr über Wind und Wellen. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Kommt, wir wollen ans andere Ufer übersetzen. Sie schickten die Menschen weg und ruderten mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da rüttelten ihn die Jünger wach und schrien voller Angst: Herr, wir gehen unter. Merkst du das nicht? Sofort stand Jesus auf, bedrohte den Wind und rief in das Toben der See: Seid still, schweige! Da legte sich der Sturm und tiefe Stille breitete sich aus. Warum hattet ihr solche Angst? Fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen flüsterten die Jünger einander zu: Was ist das für ein Mann? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Herr Jesus, auch wir müssen bekennen, dass wir oftmals mehr auf die Umstände sehen als auf dich und dann Furcht und Angst uns belegt. Wir danken dir, dass du bei uns bist, bei uns bleibst und uns in dir immer stärker machst. Hab du Dank dafür. Wir bekennen unser Glaubensbekenntnis singend, die Nummer 704.
Thank you.
die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. In die Predigt möchte ich so einsteigen, wie die Frau Pohl heute Morgen in den Gottesdienst eingestiegen ist. Können Sie sich erinnern? Zack, da war erstmal ein ganz lauter Akkord. Alle wach, alle auf, hellhörig und alle präsent. So möchte ich es auch machen. Ich möchte zum Predigttext einen berühmten Theologen erwähnen, Martin Luther. Und der Predigttext ist eben genau jene gehörte Geschichte über den Sturm, über die schlafenden Jünger, über ihre Not, ihren Blick auf die Umstände. Dann das Mahnwort Jesu an die Jünger und dann ist er doch so gnädig und gut und wendet sich ihnen zu und stillt den Sturm. Diese Geschichte also sei die Predigtgeschichte. Martin Luther sagt dazu, diese Geschichte sollen wir uns gut merken, auf dass wir wissen, wie es sich anlässt, wenn die Lehre vom Glauben auf den Plan kommt. Und am besten machen wir gleich ein Sprichwort daraus und sagen, so geht's, Doppelpunkt. Kommt Christus in das Schiff, wird's nicht lange still bleiben. Es wird ein Wetter und ein Ungestüm kommen, die Sonne scheint nicht mehr, das Meer wütet und tobt. So geht's, kommt Christus in das Schiff, wird's nicht lange still bleiben. Mit anderen Worten, mit Christus wird es schwerer als ohne, wenn es um das Thema Glauben geht. Das ist ungewöhnlich und nicht werbewirksam. Damit lockt man nicht die Menschen in die Kirche, wenn man ihnen sagt, kommt ihr in die Nähe von Jesus, tritt Jesus in euer Boot, in euer Lebensboot, kommen auch die Stürme, wird es auch schwer. Aber so war es eben, so war es bei den Jüngern, so war es in Jesu Leben selber auch. Da waren die Stürme, da waren die Herausforderungen und die Schwierigkeiten. Wenn wir Glauben eindampfen zum leicht dahinleben, dann ziehen wir die Menschen auch nicht so hierher. Dann locken wir sie auch nicht, wenn Glauben nur bedeutet, dass es mir dann gut geht und alles sicher ist, das Leben hier sicher ist und das Leben später auch sicher ist, dass Gott sich ja schon um mich kümmert. Das ist alles irgendwie richtig, aber es lockt die Menschen auch nicht so sehr, weil irgendwie die Wahrheit fehlt und auch das Abenteuer fehlt. Weil wir es dann zu leicht machen und meinen, wir wollen nett sein zu den Leuten und ihnen gute Dinge sagen. Dann sagen wir zu ihnen, Gott heilt dich, Gott sorgt für dich, Gott kümmert dich, Gott sorgt für dein Leben hier und jetzt und auch für das Spätere. Das ist alles nett und alles auch richtig. Aber es trifft nicht den Punkt. Natürlich, selbstverständlich habe ich erlebt und glaube, dass Gott hilft, rettet und heilt. Aber es ist nicht das Fundament von Menschen, die mit Jesus Christus leben. Für Menschen, die mit Jesus Christus unterwegs sind, ist das Leben nicht automatisch ein Spaziergang, sondern vielmehr ein Weg mit Widerstand und wenn es gut geht, auch einem gehörigen Wunder. Ich lese einen Vers aus unserem Bibeltext. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Hier wird nicht in der Bibel ein kleines Stürmchen erwähnt, so ein Fallwind, wie er eben vorkommen kann auf dem See Genezareth. Sind vielleicht sogar mehr als nur 2 Meter hohe Wellen, wobei ich für mich weiß, wenn 2 Meter hohe Wellen auf dem See sind, dann kann ich schon ganz schön also das Zittern kriegen, weil ich sitze ja in der Nussschale da unten drin und habe vielleicht so viel bis zum Wasserrand, also 30, 40 Zentimeter. Das Boot stellt sich auf, stellt sich quer, was auch immer. 2 Meter hohe Wellen sind auch schon heftig, aber das hier ist nicht gemeint, sondern hier steht Seismos im Griechischen. Das ist schon was Großes, dass ein Orkan, eine Katastrophe, eine Erschütterung, ein Beben, das alles durcheinander bringen kann. Widerstand kann also schon auch auftreten in unserem Leben als Christen. Es kann tatsächlich sein, dass alles sich umdreht, dass Erschütterung kommt, dass eine Katastrophe plötzlich unser Leben trifft und alles drunter und drüber geht. Dafür gibt es keine Garantie, dass es nicht so ist. Eher ist es eben so, dass wir damit rechnen können. Ist Christus im Schiff, wird uns so etwas auch begegnen. Schon klar, dass man da sich Gedanken macht, Muffensausen hat, vielleicht sogar Todesangst. Schon klar, dass wenn man an seine eigenen Grenzen stößt, dass man dann auch gerne jemanden herbeiruft, der noch mehr drauf hat. Der Notruf, der Schrei nach Hilfe, das Gebet, ganz bekannt und auch oft gebetet von vielen Menschen, die diese Worte auch mögen, weil sie sie brauchen und weil es ihrer Situation im Leben entspricht. Herr, hilf, wir verderben. Herr, hilf, ich gehe zugrunde. Ich komme nicht dagegen an. Wir kommen nicht dagegen an. Wir haben keine Kraft mehr. Herr, hilf, wir versinken. Es ist oft so, dass Momente, die einem an den Rand der eigenen Kräfte bringen, Menschen zum Gebet bringen. Ja, wir haben diesen Vers oder dieses Saying, dieses, wie sagt man auf Deutsch, dieses Sprichwort, Not hilft beten. Das stimmt schon. Und ich kenne auch einige, die in der Not dann gebetet haben und Gottes Hilfe erlebt haben. Aber es gibt auch da keine Garantie eben. Denn es ist auch so, Not hilft nicht automatisch glauben. Und genau da hackt Jesus in dieser Geschichte ein. Die Jünger stürzten zu ihm, heißt es im Text, und weckten ihn. Herr, schrien sie ihm zu, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Schon hart, Jesus tadelt diejenigen, die sich an ihn wenden, die nach ihm Ausschau halten, die sich von ihm Hilfe erwarten, die werden getadelt. Diejenigen, die an seine Macht appellieren, wer kann das verstehen? Wir hätten doch eigentlich ganz anderes erwartet. Ist nicht genau das das Richtige, was Christen machen sollen? Sich an Jesus wenden, wenn Not ist. Aber unser Predigttext bringt da einiges durcheinander. Zumindest unser gewöhnliches Schema F, Verständnis von Frömmigkeit. Dann fragen wir uns, oder vielleicht fragen Sie sich auch, was wäre dann richtiger Glaube gewesen? Wäre es besser gewesen, wenn die Jünger sich so richtig nochmal ins Zeug gelegt hätten und geschwitzt hätten und gerudert und gekämpft und noch mehr Wasser herausgeschöpft hätten, wenn sie sich noch stärker auf die Zähne gebissen hätten und durchgehalten hätten? Wäre das der richtige Glaube gewesen, wenn es mehr Schweiß gekostet hätte und mehr blutende Finger gekostet hätte? Wäre es richtig gewesen, wenn die Jünger mehr Durchhaltevermögen gehabt hätten? Und da könnte man sagen, ja, das wäre vielleicht tatsächlich die richtige Variante gewesen. Jesus ist im Schiff, der Sturm ist da und unsere Aufgabe ist halt jetzt zu rudern. Punkt, Schluss. Aber dann könnten Sie auch zu mir sagen, was ist denn an Durchhalteparolen, bitte christlich? Eigentlich ist doch da gar nichts daran christlich. Durchhalteparolen, das gab es auch in verschiedenen Kriegen von verschiedenen Leuten, die Massen hineingerufen und sie dazu verführt, das letzte Hemd zu geben. Durchhalteparolen sind eigentlich nichts Christliches. Aber, jetzt sage ich es in einem ganz schlauen Satz, der Imperativ des Durchhaltens ist dann sehr wohl christlich, wenn er den Indikativ der Gegenwart Jesu zur Voraussetzung hat. Anders gesagt, der Befehl durchzuhalten ist dann sehr wohl christlich, wenn er die Zusage der Gegenwart Jesu zur Voraussetzung hat. Das ist das Bild. Die Jünger hätten auch weiter rudern können oder weiter segeln und abwarten. Es soll doch heißen, schau doch hin, Jesus ist doch da. Es ist sehr wohl der Sturm auch da. Du brauchst nicht denken, es gibt keine Stürme, aber da ist noch etwas, was größer ist als der Sturm. Jesus ist auch noch dabei. Vielleicht sagen Sie jetzt, naja, schön, graue Theorie. Was ist, wenn einem einfach wirklich die Kraft ausgeht und man auch zum Durchhalten nicht mehr kann, bei allem guten Willen? Was ist, wenn einer einfach keinen Ausweg mehr sieht? Was ist, wenn eine einfach Angst hat und diese Angst nicht loswerden kann? Dann möchte ich sagen, dann schaut euch um im Schiff. Schaut euch an als Gemeinschaft. Schaut euch an als Gemeinde. Was kann einem da helfen in so einer schweren Situation? Dann muss eben einer dem anderen die Gegenwart des Herrn bezeugen. Schau doch hin, der Sturm ist da, aber schau doch auch dahin, Jesus ist auch da. Um in unserem Bild zu bleiben, wenn den Jünger Andreas, der Mut verlassen will, warum ruft ihm der Simon nicht zu? Schau doch hin, er ist noch da. Wenn der Johannes den Boden unter den Füßen verliert, warum ruft ihm nicht der Jakobus zu? Ja, jetzt schau doch hin, der Herr ist doch bei uns. Und wenn der Philippus Angst hat, unterzugehen, warum ruft ihm nicht der Bartholomäus zu? Mach dich locker, Christus ist immer noch mit im Boot. Das sage ich deswegen, weil das ist die Qualität von Gemeinde. Das ist das, was wir brauchen. Manchmal haben wir den Blick nicht, manchmal sind die Sorgen groß, manchmal ist die Angst da und manchmal haben wir keine Kraft mehr. Aber wir hätten jemanden, der uns etwas sagen könnte, der uns stützen könnte. Hätten wir doch jemanden, hätten wir doch einen Hauskreis, hätten wir doch einen Freund, hätten wir doch eine Gemeinschaft, der uns zuruft, Mensch, schau doch mal hin, da ist doch noch der Jesus auch im Boot. Wenn christliche Kirche weiterhin bedeutet, dass wir uns auseinander dividieren lassen in Individuen, die im Gottesdienst sitzen und sonst keinen Bezug zueinander haben, dann wird es uns so gehen. Dann wird uns Jesus anmahnen oder das Schiff wird untergehen. Eins von beiden wird passieren. Wohl uns, wenn wir jemanden haben, der uns zuruft, vielleicht uns auch fühlt und spürt, wie es uns wirklich geht und uns den richtigen Trost sagen kann. Nicht den Trost, naja, das geht schon vorüber. Ist alles nicht so schlimm, die Wellen werden schon wieder abnehmen. Das ist kurzer Trost. Guter Trost ist, schau doch hin, da ist noch jemand in deiner Nähe. An dem kannst du dich ausrichten. Und an dem richten wir uns jetzt auch aus. Jetzt haben wir eine Weile auf die Jünger geschaut, jetzt schauen wir auf denjenigen, der auch noch im Boot ist. Wir schauen auf Jesus. Es hilft immer, auf Jesus zu schauen. Und was lesen wir von Jesus? Und Jesus schlief. Wie kann man denn jetzt bitte schlafen? Ohne Angst und Sorge. Wie kann Jesus so seelenruhig sein? Was macht er richtig? Wir, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wir haben Schlafschwierigkeiten. Wir schlafen nicht so locker durch, wenn Angst und Sorgen unser Herz quälen. Da wälzen wir uns hin und her. Jesus wälzt sich nicht hin und her. Er schläft ruhig auf seinem Kissen. So lesen wir es zumindest in Matthäus. Geheimnis 1, dass Jesus schlafen kann in dieser Situation, könnte sein, Jesus war voll des süßen Weines. Das steht in der Bibel, in den Sprüchen, Kapitel 23. Wer voll des Weines ist, der ist wie einer, der auf hoher See sich schlafen legt und den man schlagen und prügeln kann, aber er wacht nicht auf. Jetzt vermute ich aber, Jesus hatte keinen Sitzen. Denn davon raten auch die Schlafexperten ab. Alkoholgenuss fördert nicht den Schlaf, sondern fördert die Schlafstörungen. Ich vermute, das Schlafgeheimnis von Jesus liegt im Psalm 127. Da heißt es, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten die umsonst, die daran bauen. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen. denn seinen Freunden gibt es der Herr im Schlaf. Wahrscheinlich war das Jesu Schlafgeheimnis. Es ist wahrscheinlich das Wichtigste, was Jesus ausgezeichnet hat. Seine tiefste Grundüberzeugung, ich bin gehalten. Mag geschehen, was auch immer will, mögen die Elemente toben und die Menschen gegen mich stehen, ich bin gehalten. Ich habe einen Grund, auf dem ich stehen kann, wenn alles wankt, stehe ich doch fest. Jesus weiß sich zutiefst verbunden mit der Kraft des Lebens, die ihn nie verloren gehen lassen würde, selbst dann nicht, wenn der Tod vor Augen steht. Es bedeutet aber nicht, dass Jesus keine Angst hatte. Es wird erzählt, dass Jesus Angst hatte im Garten Gethsemane. Es wird erzählt, dass er geweint hat. Es bedeutet also nicht, dass die Emotionen auch rauf und runter gehen. Aber einen festen Grund zu haben, in der Kraft des Lebens, die einen nicht verloren gehen lässt, das ist etwas, was einen ruhig machen kann. Wir kennen die Worte Jesu am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch solche Erfahrungen haben ihn begleitet. Inmitten seines Gottvertrauens waren auch solche Erfahrungen in seinem Leben. Aber er lässt sich von solchen Widerfahrnissen und Erfahrungen nicht leiten. Er hat seine Peiniger am Kreuz nicht verflucht. Er hat seine Gegner nicht in alle Länder verjagt. Er ist nicht geflohen, als die Häscher kamen. Er ist auch dort ruhig und gelassen. Wer sein Leben in der Hand dessen weiß, der dem Leben sein Ziel gibt, der weiß, dass er in den Stürmen des Lebens bestehen wird. Und dann heißt es noch in unserem Bibeltext, dann stand Jesus auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Und es trat eine große Stille ein. Das ist schon ein Ding. Das könnte doch die Menschen locken, hierher locken. Wir haben also einen Wettermacher, einen Megaschamanen, einen, der die Orkane im Griff hat. Da können wir staunen und sagen, was für ein Mensch. Wir können über seine übernatürliche Autorität staunen und Menschen heranlocken. Aber wir würden da seinem Wesen gar nicht gerecht werden. Ich möchte es so sagen, wo Jesus Christus gegenwärtig ist, breitet sich Friede aus. Und das zieht große Kreise. Das schließt die Schöpfung mit ein, Orkane mit ein, es schließt dein Leben mit ein, dein Seelenzustand mit ein. Wenn Jesus Christus gegenwärtig ist, wird sich Friede ausbreiten. Wenn Jesus einfach nur so in deinem Leben herumliegt und schläft, kann es bedeuten, dass die Orkane sich austoben können. Wenn du ihn aber anrufst, dich an ihn wendest, ihn herausholst aus dem Schlummer, wenn er gegenwärtig sein kann in deinem Leben, dann wird sich der Friede ausbreiten. Versteht ihr, was ich sagen will? Einen gegenwärtigen Jesus suchen wir. Nicht den Jesus, der auch da ist, sondern der, der gegenwärtig ist, für mich gegenwärtig ist, wo sich alles daran orientieren muss. Wo Jesus gegenwärtig ist, breitet sich Shalom aus. Breitet sich Friede. Shalom, das wünschen wir unseren Glaubensgenossen in Israel, das wünschen wir unseren Mitmenschen, dass sie Frieden erfahren, dass sie den gegenwärtigen Jesus erleben. Amen.
Mitten im Sturm feiert Jesus. In der Nacht, wo alles schwierig wird, feiert er mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden. Es ist ihm so wichtig, mit ihnen noch einmal zusammen zu sein. Um mit ihnen zu spüren, was der Weg Gottes ist. Wo die Kraft herkommt, wo die Hoffnung herkommt, wo der Glaube herkommt. Deswegen feiern wir auch immer noch dieses Mal, weil wir spüren in der Gegenwart Jesu Christi, in Brot und Wein, wird Liebe spürbar aus der Welt Gottes, wird Glaube kraftvoll, der aus der Welt Gottes kommt, wird Güte erfahrbar. So genießen wir nicht nur die Elemente Brot und Wein, sondern den Glauben, der zu uns fließt, die Hoffnung, die uns ernährt, die Liebe, die uns berührt. So feiern wir es einmal, wie er es in seinen Geboten hat.
Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da verraten ward, da nahm er das Brot. Er dankte und er brach es und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und er dankte Gott. Und er gab ihnen den und sprach: Nehmt und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Lasst uns beten. Gott, wir bitten dich, erfülle uns mit Liebe, mit Glauben, mit Hoffnung, mit neuer Zuversicht. Mitten im Sturm wenden wir uns an dich und bitten um die Zeichen deiner Gegenwart. Und wenn wir dieses Brot essen, dann lass uns bitte erfahren, dass du, Jesus Christus, das Brot des Lebens bist. Und wenn wir diesen Wein trinken, lass uns bitte erfahren, Jesus, dass du unsere Freude bist und unsere Zuversicht stärkst. So beten wir: Vater,
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen.
Zwei gestandene Männer, die können gerne jetzt hier das
Abendmahl für sie austeilen. Das ist auch deswegen vielleicht sinnvoll, weil ich niemanden von uns diesen Virus mitgeben möchte, sondern wirklich die Gnadengaben Gottes sollen ihnen dienen. Ich bitte da um ihr Verständnis. Kommt, es ist alles bereit.
meines Herrn. Und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heiles angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Geht hin in diesem göttlichen Gewand, seid gesegnet.
Ankündigungen. Die Einlagen der vergangenen Woche betrugen insgesamt 214,20 €. Der Herr segne die Geber und die Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für Ökumene und Auslandarbeit bestimmt. Die Missionsgaben sind im Februar für den Notausgang in Memmingen bestimmt. Gottesdienst. Am kommenden Sonntag, den 17.02., ist Gottesdienst um 10 Uhr in Buchsach. Der Pfarrer und China ist, der muss ganz fit sein. Und dann gibt es noch mal zum Abschluss eine Zugabe. Der Kurkaffee ist schön wieder. Schönen Dank. Dann in der Woche drauf, am Freitag, das ist dann der 22., wird wieder angeboten, GPS-Gottesdienst in der Kirche. Freitagabend um 20 Uhr, 22.02. Das wäre von meiner Seite aus für alles abgelesen. Hat da jemand was mitzuteilen? Danke. Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reinhardt seiner Gnade. Danke, Herr Sir. Amen.
Lasst uns beten. Verleih uns, Ewiger, dass wir, die wir dein Wort gehört haben, deiner Stimme des Friedens und der Versöhnung folgen. Verleih uns, Ewiger, dass die Augen, die deine große Liebe gesehen haben, auch deine Zukunft schauen. Schenke uns, dass die Zungen, die dein Lob gesungen haben, die Wahrheit bezeugen. Gib, dass die Hände, die sich dir entgegengestreckt haben und deine heilige Gabe empfangen haben, bereit sind zu guten Werken. Schenke, dass die Füße, die in deinem Haus gestanden sind, auf den Wegen des Lichts weitergehen. Und gib, dass alle, die an deinem lebendigen Leib Anteil gehabt haben, in einem neuen Leben wandeln. Dir sei Dank für deine Gaben. Amen.
Amen.
Wir singen das nächste Lied. Soweit ich weiß, sind es 173.
Thank you.
euch, Gott behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.
Amen. Amen. Amen.
Danke.
Thank you.